Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch 49 Stunden, dann begibt sich Deutschland in den verordneten Winterschlaf bis zum 10. Januar. Bund und Länder haben sich auf weitere Einschränkungen verständigt. Sie waren in den letzten Tagen schon erwartet worden, nun sind sie offiziell. Johannes Kuhn zu den wichtigsten Punkten.
Der Einzelhandel muss bundesweit schließen. Ausnahmen gibt es für Lebensmittel und den täglichen Bedarf, zum Beispiel Apotheken, Tankstellen, Drogerien oder Tierbedarf. Bundesweit einheitlich auch die privaten Kontaktregeln. Es bleibt bei maximal 5 Personen aus 2 Haushalten. Die Ausnahmen über die Weihnachtstage: Ein Hausstand darf 4 weitere Personen plus Kinder empfangen, allerdings muss es sich um unmittelbare Verwandte handeln. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller appelliert einmal mehr an die Eigenverantwortung der Bürger.
Ja, es sind Dinge natürlich auch weiterhin möglich. Es sind Dinge im Zusammenhang mit Weihnachten und Silvester möglich. Aber man muss auch nicht alles machen, was möglich ist, sondern man muss sich jetzt auch selbst prüfen.
Auch in Kitas und Schulen sollen die Kontakte ab Mittwoch deutlich eingeschränkt werden. Hier haben die Länder aber Spielraum, ob sie Schulen schließen oder Digitalunterricht anbieten. Zudem können sie die Notbetreuung flexibel auslegen. Bayern zum Beispiel schließt Schulen und Kitas komplett. Mecklenburg-Vorpommern wiederum empfiehlt zwar, Kinder zu Hause zu lassen. Kitas und Schulen bis zur 6. Klasse bleiben aber dennoch offen, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. An Silvester bleibt es bei den 5er-Kontaktbeschränkungen. Auf den Straßen wird es bundesweit ein Versammlungsverbot geben. Privates Feuerwerk daheim bleibt erlaubt, allerdings gibt es in diesem Jahr ein Pyrotechnik-Verkaufsverbot. Eine weitere Maßnahme: In Alten- und Pflegeheimen soll das Personal nun mindestens 2-mal wöchentlich getestet werden. Händler erhalten die sogenannte Überbrückungshilfe 3. Diese sieht Fixkostenerstattungen von bis zu 90% vor, maximal 500.000 Euro monatlich. Wie es mit dem Lockdown weitergeht, soll am 5. Januar entschieden werden.
Die Beschlusslage von heute, um die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen und nachhaltig zu senken. Alena Büchs ist Professorin für Medizin, Ethik an der TU München und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Ich habe heute Abend mit ihr telefoniert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist der Beschluss, den Verkauf von Weihnachtsbäumen zu erlauben, den ÖPNV aufrechtzuerhalten und an Silvester ein Feuerwerksverbot nur an bestimmten Plätzen für Sie ein konsequentes Maßnahmenpaket?
Also ich muss sagen, ich fand die Beschlüsse insgesamt heute konsequent. Ich bin sehr froh, dass es jetzt doch ab Mittwoch schon soweit ist. Und ich halte das für wenig sinnvoll, die regional kleinen Unterschiede immer wieder aufzubohren. Insgesamt sind wichtige Entscheidungen getroffen heute, die ich wirklich mit vollem Herzen unterstütze.
Was sind für Sie die wichtigsten?
Das Wichtigste ist, dass wir insgesamt alle gemeinsam das öffentliche Leben runterfahren, dass letztlich fast alles geschlossen ist, also auch der Einzelhandel, dass die Menschen im Homeoffice arbeiten, so gut das geht, dass wir über die Weihnachtstage und die Ferientage möglichst zu Hause bleiben, möglichst keine Kontakte haben und dass wir auch an den Feiertagen im kleinsten, engsten Kreis feiern. All das ist heute erlassen worden und das halte ich für sehr sinnvoll.
Fehlt etwas aus Ihrer Sicht?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass es jetzt insbesondere auf uns alle einzeln ankommt, dass sich alle klar machen, wir sind im Gesundheitswesen wirklich an der absoluten Kante dessen, was noch so gerade geht und können uns nicht noch mehr leisten. Also den Leuten auf den Intensivstationen steht wirklich das Wasser bis zum Hals. Und ich hoffe sehr, dass alle das jetzt nutzen für eine, sagen wir mal, etwas ruhigere, etwas zurückgenommenere Weihnachts- und Silvesterzeit, als wir das sonst kennen. Aber das muss ja nicht weniger schön sein.
Berlins regierender Bürgermeister hat über Bund und Länder heute gesagt, wir haben alle seit Februar schnell und entschlossen gehandelt. Fehlen hier die Worte vorausschauend und verhältnismäßig?
Also das kann ich jetzt tatsächlich nicht wirklich beantworten. Das ist immer sehr unterschiedlich. Die Situationen haben sich ja ständig geändert und entsprechend ist das, glaube ich, richtig, wenn man ständig nachjustiert. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt diese Pause tatsächlich dafür nutzen, möglichst auch mit Blick darauf, dass uns ja die Impfungen ins Haus stehen und wir damit ein Licht am Ende des Tunnels haben, über die nächsten Monate hinaus gut nachdenken und das Ganze möglichst sinnvoll geplant wird.
Haben Sie denn Befürchtungen, was die Zeit nach dem 10. Januar für uns bedeuten könnte, für diese Gesellschaft, für die Armen, die Alten, die Unternehmer, allen Menschen, denen schon in den letzten Monaten der Lebensmut abhandengekommen ist, wenn die Einschränkungen jetzt die Achterbahn der letzten Monate nicht stoppen?
Also ich hoffe wirklich, dass allen Menschen klar ist, dass wir jetzt in diesem Lockdown uns alle zurücknehmen müssen für diese Menschen. Dass wir für diejenigen, die allein sind und schon lange, dass wir für diejenigen, die beruflich leiden, jetzt wirklich alle die Zahlen runterbringen müssen. Das ist ja das, was jedem vor Augen stehen sollte. Man macht das ja nicht für sich, sondern macht das primär für andere. Und ich glaube, da ist gerade die Weihnachtszeit eine wirklich gute Zeit, dass uns das allen klar ist, dass wir hier nur gemeinsam rauskommen und wir nur dann, wenn es wieder gelingt, die Pandemie in den Griff zu bekommen, auch darüber nachdenken können, wie wir dann in die nächsten Monate kommen, wie wir das gesellschaftliche Leben wieder aufleben lassen können und alle dann hoffentlich auch gemeinsam im Frühjahr und im Sommer mehr Freiheit haben können.
Sagt Alena Büx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Professorin für Medizinethik an der TU München. Frau Büx, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Sehr gern.
Noch eine zweite Meinung wollen wir hören von Professor Gerd Antes, Mathematiker und Medizinstatistiker. Er war Mitglied der Ständigen Impfkommission bei der Schweinegrippe 2009. Guten Abend, Herr Antes.
Schönen guten Abend aus Freiburg.
Auch an Sie die Frage, ist der Beschluss für Sie ein konsequentes Maßnahmenpaket?
Das kann ich nicht mal mit einem Satz beantworten. Konsequent ist er vielleicht als wiederholte Panikreaktion auf das, was wir an den Zahlen in den Krankenhäusern sehen. Aber als konsequent im Sinne von durchdacht und auch sinnvoll und vor allen Dingen auch mit einem klaren Ziel, kann ich das nicht als wirklich konsequent bezeichnen.
Was fehlt aus Ihrer Sicht?
Ich sehe nicht das Ziel, was eigentlich erreicht werden soll. Also ich glaube, dass das Ziel, unter diese berühmten 50 zu kommen mit den Neuinfektionen, dass das nicht erreichbar ist. Aber das ist eben auch nur ein persönlicher Glaube. Vor allen Dingen aber ist das ganz große Drama, wie wollen wir da rauskommen? Ich sehe nicht den geringsten Ansatz eines Plans, wie wir dort herauskommen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich am 5. Januar dann das nächste böse Erwachen haben. Und wenn man das weiterdenkt, dann ist eigentlich das eingetreten, was man von Anfang an versäumen wollte, nämlich in dieses Rein-Raus oder wie man das auch genannt hat jetzt, Jojo-Effekt zu haben. Das genau wollte man um jeden Preis vermeiden. Und ich sehe nicht, dass das gelingen wird.
Was wäre denn für Sie als Mathematiker und Medizinstatistiker sinnvoll gewesen, heute anzuordnen?
Ich glaube, gegenwärtig, da wir alle Zeit verschlafen haben im Sommer, das sorgfältig in Ruhe vorzubereiten, ist das nicht mehr ein Terrain für Mathematiker. Also es ist jetzt wirklich nur noch Pragmatismus. Auf jeden Fall ist aber auch jetzt noch nicht zu spät, zu versuchen, die Zahlen zu erheben, damit wir begreifen, wo es eigentlich passiert. Wir sind ja immer noch nicht in der Lage, zum Beispiel versuchen Sie mal jetzt herauszufinden, wie viele Friseure im letzten halben Jahr infiziert wurden, um zu beurteilen, ob die Friseurläden geschlossen werden müssen. Und mit diesen Zahlen scheitert man, weil über den gesamten Sommer jegliche Vorbereitung auf das, was jetzt passiert, versäumt worden ist. Das Gleiche gilt für die Schulen. Also die Ausrüstung, wir werden jetzt auch schnell nicht nachrüsten können, aber ich sehe halt im weiten Bekanntenkreis, dass die Voraussetzungen zum Beispiel für den Heimunterricht extrem unterschiedlich sind. Und jetzt haben wir halt ein Notprogramm. Aber zu begreifen, was passiert, ich glaube, da kann man auch jetzt noch ganz viel machen. Nur über die Weihnachtszeit, das jetzt umzusetzen praktisch, wird mehr als schwierig werden.
Was hätten Sie denn im Sommer gemacht?
Zum Beispiel, die App sollte alle Probleme lösen, die ist einfach verschwunden. Dann gibt es natürlich immer das berechtigte Argument mit dem Datenschutz. Aber dann hätte man auch dort gucken müssen, anpassen müssen und dann auch wirklich vorbereiten auf das, was jetzt passiert ist. Wir haben alle, wie wir da sind, irgendwo den Glauben genährt, eigentlich wäre es nicht so schlimm und wir kommen irgendwie so, naja, mit Schwierigkeiten in die Impfphase rein und eigentlich haben wir kein großes Problem. Und das ist umso erstaunlicher, als ich weiß nicht, wann die Kanzlerin das gesagt hat, dass das die größte Herausforderung ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da muss man ganz nüchtern feststellen, dass ist einfach dann auf eine völlig fahrlässige Art und Weise vernachlässigt worden, was da auf uns zukommen könnte. Und das büßen wir jetzt.
Die Fahrlässigkeit, worin genau besteht die?
Dass wir überhaupt keine Szenarien entwickelt haben für das, was jetzt passieren kann. Wir reagieren ja nur noch ad hoc und können nirgendwo einen Plan aus der Tasche ziehen, was wir jetzt genau machen müssten. Und wir haben auch immer noch nicht ein klares Bild, wie stark die Schulen an dem Infektionsgeschehen beteiligt sind. Zum Beispiel läuft jetzt die Industrieproduktion ja fast großenteils ungehindert weiter. Und auch da sind ja Menschen ganz eng beieinander. Das ist ganz, ganz kritisch zu sehen und aus meiner Sicht immer noch, und das habe ich im letzten Februar zum ersten Mal sehr deutlich öffentlich formuliert, ist der Nahverkehr und der Fernverkehr weiterhin nicht unter Kontrolle. Aber ein Hygieneprogramm für den Nahverkehr und den Fernverkehr haben wir bis heute nicht. Es gibt keinen einzigen Grund, warum wir das nicht hätte machen können.
Der Umstand, dass Kinder unter 14 Jahren bei all den Szenarien, die entwickelt wurden und jetzt beschlossen worden sind, keine Rolle spielen, ist also auch etwas, was Sie für einen großen Risikofaktor halten?
Ja, ich kann es nicht einschätzen. Es gibt so viele unterschiedliche Sichtweisen darauf, ob diese Kinder wirklich Pandemietreiber sind und wie das Infektionsgeschehen ist, dass man auch das hätte viel sorgfältiger untersuchen können. Also, um es noch abstrakter zu formulieren. Wir hätten im März, und das ist ja auch diskutiert worden, die Studien sofort unbürokratisch beginnen müssen, um besser zu verstehen, was und wo Dinge passieren. Und das ist praktisch bis auf wenige Ausnahmen komplett versäumt worden. Und deswegen haben wir jetzt ja auch etwas, was nicht mal sichtklug ist, sondern blindklug.
Sagt der Mathematiker und Medizinstatistiker Professor Gerd Antes. Auch Ihnen vielen Dank für die Zeit heute Abend.
Ich danke Ihnen auch.